Deutschlandfunk Kultur. Fazit. Mit Eckhard Rölke.
Einen schönen guten Abend an diesem Heiligabend. Ist es erstaunlich, dass in Zeiten der unablässigen Digitalisierung unseres Alltages Brettspiele großen Zulauf haben? In vielen Familien wurde am Abend bestimmt nicht nur gut gegessen, sondern auch mit Freude gespielt. Figuren, Karten, Spielbretter, die körperliche Nähe der anderen. Spielen macht glücklich und klug, sagt der Spielewissenschaftler Jens Junge. Und er wird uns gleich erklären, warum wir so gern in fremde Spielwelten abtauchen. Dann sprechen wir in einer neuen Fazitreihe über Fotobücher und wir blicken zurück auf das Opernjahr 2022. Manche Menschen spielen ein Instrument, andere wiederum spielen Theater. Sie führen ein Theaterstück auf, sie schlüpfen in Rollen und stellen andere Menschen dar. Wieder andere spielen Fußball und versuchen Tore zu schießen oder Tore zu verhindern. Oder aber, und das wird wohl am häufigsten vorkommen, man setzt sich gemeinsam an einen Tisch und spielt zum Beispiel ein Brettspiel oder ein Kartenspiel. Miteinander oder gegeneinander spielen, alleine oder in Gruppen spielen. Über dieses Phänomen wollen wir heute an Heiligabend sprechen. Und zwar mit Professor Jens Junge. Er ist Spielewissenschaftler und Direktor des Instituts für Ludologie in Berlin. Guten Abend, Herr Junge.
Guten Abend, hallo.
Lassen Sie uns zunächst über das Miteinanderspielen sprechen. Gemeinsam wählen wir ein Spiel aus, wir beginnen zu spielen, wir kennen das Ende des Spiels nicht. Wenn wir also mit einem Spiel anfangen, welche Bedingungen liegen da gewissermaßen auf dem Tisch?
Naja, als erstes haben Sie genau diesen schwer manchmal fallenden Einigungsprozess angesprochen. Was spielen wir denn überhaupt? Wir Menschen haben ganz unterschiedliche Bedürfnisse, ganz unterschiedliche Erfahrungen. Und dort halt das passende Spiel für die dann zusammengekommene Spielrunde zu finden, das ist schon auch eine kleine Herausforderung.
Aber das wird in der Regel gelingen, weil man wahrscheinlich ja nur 2-3 Spiele zur Auswahl hat und dann kann man sich wahrscheinlich relativ schnell einigen.
Also es ist tatsächlich so, dass in den deutschen Haushalten viel mehr Spiele halt so durchschnittlich liegen. Also mindestens 5. In 77% aller Haushalte gibt es ein Mensch ärgere dich nicht, in 70% ein Monopoly. Also diese Standardspiele sind tatsächlich weit verbreitet. Also zum Teil gibt es eben auch in buchfreien Haushalten aber Spiele.
Und es kann natürlich durchaus auch sein, dass ein neues Spiel unter dem Weihnachtsbaum liegt und da muss man sich erstmal gemeinsam die Regeln anschauen.
Oh ja, natürlich. Jedes Jahr kommen ja in Deutschland 1.000 bis 1.500 neue Brettspiele raus, die dann aktuelle Themen ansprechen, wie jetzt Spiel des Jahres, das einzelne Spiel des Jahres, Kinderspiel des Jahres. Und da sind solche Naturthemen oder Arterhaltungsthemen inzwischen halt wichtig. Living Forest oder Cascadia sind so halt zum Beispiel zwei typische Familienspiele, wo es darum geht, dann halt zu verstehen, indirekt zu verstehen, welches Lebensumfeld braucht dann halt ein Tier, damit es sich da wohlfühlt. Und da gibt es dann halt eben entsprechende Entwicklungsmöglichkeiten, dass man da halt Schutzräume sozusagen, Naturschutzgebiete und sowas halt aufbaut und so etwas. Also da kann sich jeder auch so ein Thema greifen. Oft ist es ja so, dass bestimmte Spielprinzipien einfach nur in andere Stories oder in andere Settings gepackt werden und man sich allein über dieses Setting unterhalten muss. Spielen wir gegeneinander oder spielen wir gemeinsam, kooperativ gegen das Spiel, das uns da irgendwie gemeinsam herausfordert? Das ist zum Beispiel eine Grundsatzentscheidung, die man am Anfang fällen müsste.
Lebensumwelt, damit haben Sie, Herr Junge, ein ganz wichtiges Stichwort genannt. Spielen bedeutet ja, die aktuelle Umgebung erstmal zu verlassen und in eine andere Welt abzutauchen. Was macht denn dieser Reiz aus, dieses Abtauchen in eine andere Welt?
Oh, da gibt es ja mehrere Motive, warum wir das gerne tun. Sie haben das ja gerade eben schon auch aufgezählt, dass wir Menschen da sehr kreativ und vielfältig dabei sind. Bewegungsspiele, Sport, Musik, Theater, Rollenspiele. Und bei den Brettspielen ist es halt so, dass wir auch in eine andere Welt eintauchen, die der Spieleerfinder uns gestaltet hat. Und das sind künstliche Herausforderungen. Und diese künstliche Herausforderung braucht unsere Konzentration, brauchen unseren Fokus sozusagen, um das alles zu lösen, was da auf uns zukommt. Und das Spannungsverhältnis, die Ambivalenz, wird es uns gelingen? Das ist erstmal ja auch eine Grundvoraussetzung, dass wir neugierig sind, was denn das Spiel uns liefert, was eben dort passiert. Und das Schöne eben, was dann wir nicht bewusst auch entscheiden, ist halt, aber dass wir in diesem Spiel auch anders sein können, dass wir dort eine ganz andere Emotionalität an den Tag legen können und rauskommen aus eben diesem kontrollierten Alltag, wo man doch weiß, wie man eben in der Familie, welche Rolle man dort eingenommen hat, wie man dazu funktioniert, wie man das im Job macht, wie man das im Freundeskreis macht. Aber in so einer Spielrunde kann ich mal plötzlich richtig, platt formuliert, so die Sau rauslassen oder eben einfach auch mal gehässig sein, mal total fies sein. Ich würde niemals im echten Leben jemanden so in die Pfanne hauen, wie vielleicht halt im Spiel, und da dann halt mal die Charaktereigenschaften des Gegenübers zu testen, wie der damit umgeht. Also, wir sind in diesem neuen Erfahrungsraum, wenn wir dann halt in so eine Spielwelt eintreten.
Es gibt Regeln, wir müssen uns an die Regeln halten und wir testen diese Regeln dann aus, wir testen Grenzen aus. Bedeutet im Prinzip Spielen auch Lernen?
Spielen bedeutet auch Lernen. Wir können eben also adaptiv, also das heißt anpassend, uns verhalten. Aber wenn Sie das so jetzt postulieren und sagen, wir würden halt uns immer an die Regeln halten, natürlich kann man auch schummeln, natürlich kann man auch Regeln im Spielprozess verändern und diskutieren, dass es dann doch wieder allen Spaß bringt. Warum muss ich immer, Mensch, ärgert dich nicht, spielen und jemanden rausschmeißen? Warum kann ich nicht einfach dann diskutieren und sagen, komm, machen wir doch, Mensch, freu dich raus. Also wenn ich dann auf jemanden halt treffe, dann schubse ich den 5 nach vorne, weil ich hier gerade eine 5 gewürfelt habe und ich schmeiße ihn gar nicht raus. Also ich kann natürlich auch Spielregeln variieren und kann halt sagen, das passt mir nicht, und das begründen. Und das ist nachher der kreative Prozess. Mögen wir diese Regeln eigentlich? Und wir sind gerade in einer sehr wichtigen gesellschaftlichen Situation, wo wir ganz, ganz viele Gesellschaftsregeln, Verhaltensregeln, Konsumregeln, Produktionsregeln, ja, Energieverbrauch diskutieren müssen, neu aushandeln müssen, uns anders orientieren müssen. Gerade diese Variabilität, das ist gerade auch das, was eben Brettspiele auch mitbringen können oder Spielszenarien mitbringen können, dass wir eigentlich Bestandsregeln hinterfragen und sind die eigentlich so gut? Können wir das nicht auch anders gestalten?
Man kann ja zum Beispiel auch begreifen, was es bedeutet, Allianzen zu bilden, gemeinsam ein Problem zu lösen.
Ja, also da ist auch vom Kreis der Jury Spiel des Jahres schon 2018 das Spiel Pandemic Legacy, ein klassisches, eben kooperatives Brettspiel, gekürt worden mit einem Sonderpreis, weil man dort eben gemeinschaftlich auch nur eine Pandemie halt bekämpfen kann. Das hat man dort in einem Brettspielerlebnis halt so nachspielen können, nichts ahnend, dass das 2020 eine wirkliche Pandemie gibt, ja.
Wie prägend ist denn die Kultur beim Spielen? Treten denn in anderen Kulturen andere Aspekte des Spielens zum Beispiel mehr in den Vordergrund? Gibt es Aspekte, die weniger wichtig sind?
Oh ja, tatsächlich kann man sich die Anthropologen, die Ethnologen halt anguckt. Die haben da ganz tolle Sachen herausgefunden, wenn man kulturübergreifend sich Spielphänomene anguckt, dass es eben tatsächlich auch ganze Gesellschaftsformen und Kulturelemente halt gibt, die mehr kooperativ auch gerne unterwegs sind oder welche, die sehr auf Konflikt und Wettbewerb rausorientiert sind, wo das Thema Ellbogen und ich gewinne alleine im Vordergrund stehen. Also da kann man wirklich von den einfachsten kleinen Kinderspielen, was die auf der Straße miteinander spielen, nochmal fernab auch von Spielregeln, die nachher sich Spielerfinder ausgedacht haben, welche eigentlich Verhaltensweisen werden eintrainiert, welche Verhaltensweisen werden als positiv empfunden, wie habe ich mich eigentlich in so einem Spielprozess zu verhalten, das ist tatsächlich kulturell unterschiedlich. Wir Deutschen, wir lieben gerne alles, was sicher ist, wo es immer auch Erfolg gibt und wir irgendwie halt vorankommen. Das sind diese ganz klassischen auch Aufbauspiele, wo wir immer wieder Ressourcen kriegen, es immer weiter vorangeht und so weiter. Es ist für uns einfach nicht so schön, mehr Risiken einzugehen oder den Totalverlust in einem Spiel zu erleiden. Das ist im amerikanischen Sprachraum schon ein bisschen anders. Ich will nicht sagen, dass da der Pioniergeist oder dieses Wettbewerbsthema, aber vor allem doch da mehr im Vordergrund steht. Und da ist es selbstverständlich, dass ein Erdbeben, ein Hurricane auch mal in die reale Existenz und auch im Spiel alles vernichten kann. Das mögen wir Deutschen in unseren Brettspielideen und Konzepten gar nicht gerne.
Man könnte jetzt denken, dass mit der Digitalisierung und der rauschhaften Entwicklung der Games-Industrie die Brettspielbranche an Bedeutung verloren hat. Aber das stimmt, glaube ich, überhaupt nicht. Seit Jahren wächst diese Branche ganz offensichtlich. Haben Sie eine Erklärung dafür, Herr Junge?
Wenn wir 10-12 Stunden am Tag auf irgendwelche Bildschirme gucken, irgendwelche Displays vor unserer Nase haben, dann freuen sich Menschen, wenn sie abends mal wieder doch vielleicht oder am Wochenende im Kreis ihrer Familie, ihrer Freunde echte Menschen neben sich sitzen haben und auch halt den Angstschweiß des Nachbarn spüren, wenn er im Spielprozess irgendwie gerade zu verlieren droht oder was auch immer. Also wir haben ganz andere Themen, Gestik, Mimik, ganz andere Emotionalität am Spieltisch, als wenn wir da vor einem Rechner sitzen. Und dieses Menschsein zu spüren und dieses Miteinander zu organisieren und eben die höhere Emotionalität im Spielprozess zu erleben, das schafft man nicht in dieser Form, halt auch wenn das bei Multiplayer-Games natürlich auch manchmal hoch hergehen kann, aber dieses absolut menschliche Miteinander, das kann nur so ein Brettspiel halt liefern. Und ganz viele Menschen freuen sich dann, eine digitale Entgiftung abends organisieren zu können, Digital Detox, und mal im Freundeskreis zu kochen und zu spielen oder was man dann eben tut, um ja auch persönliche Gespräche zu führen, die man so halt jetzt wie über ein Chat-System nicht initiieren würde.
Und in einem Spiel Glück haben oder Pech haben, das sind ja auch ganz wichtige Dinge, über die wir noch nicht gesprochen haben. Das sind zwei Standardbegriffe, glaube ich, oder?
Oh ja, also das Thema Zufall ist für ganz viele Spiele natürlich wichtig, dass ich nicht automatisch immer nur Strategiespiele auf den Tisch packe. Wenn man dann halt ein generationsübergreifendes Spiel, da gibt es auch ein extra Siegel dafür, jungundaltspiel.de, die vergeben das, dass also wirklich das Enkelkind mit Oma und Opa und den Eltern gut auch eben zusammenspielen kann, dass ich generationsübergreifend Spiele mal initiiere. Da kommt es drauf an, dass es natürlich unvorhersehbare Dinge gibt. Das ist das Thema Zufall, ob es der Würfel ist, ob es Ereigniskarten sind oder sonstiges, die Spielteilnehmer reduzieren. Dass nicht die großen Erwachsenen, die immer sagen, ja, du musst ins Bett und das darfst du nicht, und die einfach mehr Wissen und mehr Stärke sozusagen auch ja darstellen, dass kleine Kinder im Spielprozess einfach merken, wir sind ja auf einer gleichen Ebene, egal wie gebildet und wie wichtig da jemand halt sonst so halt ist. Aber ich habe in diesem Spiel eine gleiche Voraussetzung und ich kann genauso gewinnen wie die. Und da brauche ich halt viele Zufallskomponenten im Spiel, dass es auch allen am Tisch Spaß bringt.
Sie sind, Herr Junge, Spielewissenschaftler, Wissenschaftler, die forschen ja. Welche Fragen beschäftigen Sie denn ganz aktuell?
Also, ich habe eine Brettspielsammlung, 42.000, die als Lehr- und Forschungssammlung halt mal zusammengetragen worden sind. Eine Sammlung de Cassan ist dort ein Hauptstamm gewesen. Und wir möchten gerne, dass die Deutsche Nationalbibliothek, die alle Medien sammelt, aber eben leider keine Spiele, anerkennt, dass es dort Autoren gibt, dass es Illustratoren gibt, dass wir jedes Jahr 1.000 bis 1.500 Neuerscheinungen halt haben. Und dass das als normales Medium, als Dialog mit der Welt, als Kultur gut anerkannt ist und auch zukünftig dort halt dann diese Bibliothek, ja, so eine private Sammlung oder eine wissenschaftliche Sammlung, ja, auch gerne mit übernimmt und im Sammlungskatalog eben dann auch eben Spiele wie selbstverständlich mit enthalten sind. Das ist eine organisatorische Thematik, aber um eben eigentlich auch solide und gut forschen zu können, braucht es erstmal auch überhaupt eine politische Unterstützung, eine Basis. Und da sind wir gerade mit der Deutschen Nationalbibliothek im Gespräch, weil zum Glück im aktuellen Koalitionsvertrag diese Hausaufgabe für die Nationalbibliothek dort erwähnt ist, politisch das jetzt endlich gewollt ist, dass auch Brettspiele als normales Medium anerkannt werden. Wenn Sie mich inhaltlich fragen, haben wir ganz viel damit zu tun, wie Spielprozesse und Spielmechaniken übertragen werden können auf natürlich ja schwer zu vermittelnde Inhalte. Wie kriege ich also komplexe Dinge reduziert, leichter begreifbar, weil wir in so einer komplexen Welt leben. Also komplexe Gesellschaften brauchen komplexe Spiele. Ja, wenn es um Umweltschutz geht, wenn es um Energiethemen geht, diese Herausforderung, die wir halt haben, wenn es um Organisationsformen auch in Unternehmen halt geht. Sie glauben gar nicht, wie viele deutsche Unternehmen noch sehr hierarchieorientiert auch entscheiden und gar nicht merken, wie sie halt mit ihren verkrusteten Bürokratiestrukturen Veränderung und Innovation, die nötig wären, verhindern. Und dort halt Spielelemente mit reinzunehmen, mit Spaß Veränderung zu organisieren, das sind zum Beispiel auch viele konkrete auch dann ja Beratungsaufträge, wo wir als Spielwissenschaftler gefragt werden, sagt mal, können wir da nicht was anders machen?
Spielen, andere Lebenswelten entdecken, anders sein können. Der Spielewissenschaftler Jens Junge war das, Direktor des Instituts für Ludologie in Berlin. Vielen Dank und ich wünsche Ihnen einen guten Abend.
Vielen Dank, dass Sie das Thema Spiel so jetzt auch nochmal ja ernster genommen haben und ich dafür ein bisschen werben konnte, doch ja das Spiel mehr zu hinterfragen und zu durchdenken. Vielen Dank.
Und ich werde mir vorstellen, dass wir beide wahrscheinlich in den nächsten Tagen auch das ein oder andere Spiel beginnen werden.
Selbstverständlich.
Ohne Spielen sind wir einfach nicht in der Lage, den Jahreswechsel zu gestalten.
Spielen vermittelt Optimismus. Spielen macht uns variabler. Spielen tut uns einfach gut. Und Spielen macht uns, wenn wir das in eine kleine Formel bringen wollen, glücklich, gesund und schlau.
Herr Junge, Dankeschön.
Was mir heilig ist.
Alle Jahre wieder fragen wir in der Weihnachtszeit prominente Kulturmenschen, was ihnen heilig ist. So selbstverständlich auch heute an Heiligabend. Wir hören jetzt die Schriftstellerin Karen Duwe. Sie hat gerade einen neuen Roman geschrieben über Sissi. Die Autorin lebt auf dem Lande mit vielen Tieren, doch essen tut sie die nicht. Wir werden es gleich hören. Karen Duwe über Die Frage, was ihr heilig ist.
Mir ist es heilig, jeden Morgen ausschlafen zu können. Das schaffe ich gar nicht immer. Aber es kommt, glaube ich, nicht öfter als so 2-3 Mal im Jahr vor, dass ich wirklich mir einen Wecker stellen muss. Und das empfinde ich dann auch als extremen Tabubruch und auch als brutalen Eingriff in mein Leben, wenn ich zu einem Zeitpunkt wach werden muss, wo ich eigentlich noch schlafen möchte.
Imagine there's no heaven. It's easy if you try.
Ich bin ganz ohne Christentum aufgewachsen. Also meine Eltern sind beide schon aus der Kirche ausgetreten und ich bin nicht einmal getauft. Habe also nicht mehr mitgekriegt, als dass ich natürlich in so einer christlich-evangelischen Gesellschaft aufgewachsen bin. Also heilig im spirituellen, christlichen Sinn, sowas gibt es in meiner Welt gar nicht. Ich stehe total auf Weihnachten. Ich finde Weihnachten richtig gut, hat bei mir jetzt keinen christlichen Hintergrund, aber ist für mich ein richtig schönes Fest, weil es auch so ein komisches, so ein ganz würdevolles, pathetisches, melancholisches Fest auch ist. Und im Grunde diese Extravaganz, die dann alle so mit ihren Häusern treiben, indem sie so merkwürdig schmücken. Alle Häuser werden so ein bisschen so tuntenhaft aufgeglitzert. Manche Leute machen das ja auch außerhalb und hängen dann ihr Haus mit Lichtern voll. Ich habe da unheimlich Spaß dran und finde auch, dass das wirklich diesen schrecklichen, kalten, langen Winter bei uns schön mal so ein bisschen unterbricht. Ich habe mich schon immer zugehörig gefühlt zum Tierreich und habe schon als Kind sehr viel ferngesehen. Und in meiner Jugend gab es vor allem immer eben Tierfilme. Und ich bin halt immer damit aufgewachsen und mich hat das ganz doll fasziniert, hat mir aber auch eigentlich so eine Grundmelancholie und vielleicht sogar Verzweiflung dem Leben gegenüber bereitet, weil ich das dann irgendwann auch so verstanden habe, dieses ganze Prinzip des Fressen und Gefressenwerdens. Das, was wir essen, hat direkte Konsequenzen für die Tiere, die für diese Nahrung herhalten müssen. Ich habe mir einen veganen Entenbraten gekauft, der dann auch erstaunlich ähnlich war, aber irgendwie nicht ähnlich genug. Ja, der hat nicht diese weihnachtliche, festliche Stimmung, die ich damit verbunden habe, rübergebracht. Ich habe aber auch gemerkt, dass dieser Verzicht jetzt auch nicht so schlimm war, wie ich mir das vorgestellt habe. Ich dachte, Weihnachten ohne Ente, ohne Gans, das geht doch gar nicht, das gehört dazu. Es ist aber auch ein bisschen so was Kindisches oder Autistisches, dass man Sachen genauso wieder feiern will, wie man das jedes Jahr macht und darf nichts verändert werden. Und als erwachsener Mensch kann man sich, glaube ich, schon mal auf eine Veränderung einlassen.
Was mir heilig ist, Susanne von Schenk hat diese Frage der Schriftstellerin Karen Duwe gestellt. Morgen hören wir in unserer Reihe den bosnischen Schriftsteller Cevat Karahasan. Hier in Fazit.
Deutschlandfunk Kultur.
Unsere Fotobücher des Jahres.
Heute beginnen wir in Fazit mit einer neuen Reihe, unsere Fotobücher des Jahres. An den kommenden 7 Tagen werden wir hier jeweils ein Buch vorstellen, das uns in der Redaktion in diesem Jahr besonders aufgefallen ist, das wir für besonders interessant halten, vom Thema her, von der fotografischen Umsetzung oder von seiner Gestaltung her. Die Bücher und damit auch unsere Gedanken und Blicke werden uns nach Lagos, Nigeria führen, ins Innere eines chinesischen Kinderheims, in die glitzernde Hip-Hop-Szene der frühen 90er Jahre oder auch unter Wasser. Zum Auftakt sind wir jetzt verabredet mit Bernd Stiegler. Er ist Literaturwissenschaftler, Professor an der Universität Konstanz. Als Fotohistoriker schreibt er seit vielen Jahren sehr anschaulich über Theorie und Geschichte der Fotografie. Und in diesem Jahr hat er sein erstes eigenes Fotobuch veröffentlicht. Herr Stiegler, einen schönen guten Abend.
Guten Abend.
Zunächst mal eine grundsätzliche Frage. Welchen Anspruch hat denn ein Fotobuch? Welche Kriterien gilt es da zu bedenken?
Fotobücher sind Künstlerbücher. Also Fotobücher sind Bücher mit einem künstlerischen Anspruch. Es gibt vor allen Dingen, glaube ich, ein zentrales Kriterium. Ein Fotobuch ist eines zu haben, das Martin Parr und Gary Badger definiert, bei denen die primäre Botschaft des Buches über Fotografien transportiert wird. Also das heißt, bei denen die Fotografien nicht illustrativ eingesetzt werden, sondern eine eigene Art von Bildsprache und konsistenter Logik entwickeln.
Botschaften, sagen Sie? Also da werden Bildergeschichten erzählt?
Nicht notwendigerweise werden Geschichten erzählt. Es kann auch manchmal Analysen geben. Es können auch Montagen erstellt werden, in denen plötzlich Dinge zusammengebracht werden, die gar nicht zusammengehören. Es kann auch um Erkenntnisprozesse gehen. Man kann auch in bestimmte Bilder hineinzoomen. Also es gibt sehr unterschiedliche, sehr vielfältige Fotobücher, die auch sehr unterschiedliche Ansätze haben. Wenn man beispielsweise jetzt bei der Paris Photo, die ja vor kurzem stattgefunden hat, da gibt es ja jedes Jahr auch einen Preis für die besten Fotobücher des Jahres. Wenn man diese Bücher anschaut, sehen wir sehr unterschiedliche Sachen. Es gibt Bücher, die einen stärkeren politischen Aspekt haben, andere, die sehr analytisch sind, indem sie eine Weltgegend erkunden, die man bisher kaum in den Blick genommen hat. Es gibt welche, die mit Found-Footage-Material arbeiten, das heißt mit vorgefundenem Material, das sie neu montieren. Es gibt Reflexionen über Rassismus in bestimmten Weltgegenden und so weiter und so weiter. Also das heißt, die Fülle hat hier Programm.
Paris Photo, eine ganz wichtige Messe in Paris. Herr Stiegler, das Lesen von Fotobüchern, ist das eigentlich im Kern ein Blättern und Schauen?
Das kann man so sagen und das sollte man auch so sagen. Das heißt, die Materialität des Fotobuches spielt eine ganz große Rolle, weil wir es zu tun haben mit sehr unterschiedlichen Formen von Papier. Manchmal sind sie auch im Übrigen schwarz-weiß gedruckt, manchmal sind sie farbig gedruckt. Und die spezifische Gestaltungsweise des Buches ist absolut zentral. Wenn man Berichte liest über Fotobücher, dann liest man vor allen Dingen diese Faszination des Auspackens, des Durchblätterns, des mit dem Daumen über die Seiten gehen und so auf andere Weise eben auch das Bildmaterial sich erschließen. Also das ist ein ganz zentraler Moment für Fotobücher, dass sie auch physisch sind und einem im wahrsten Sinne des Wortes nahe gehen.
Wir wollen jetzt natürlich, Herr Stiegler, auch auf Ihr Fotobuch zu sprechen kommen. Das kommt geradezu pur daher, wenn ich das mal so ausdrücken darf. Auf Seite 3 stehen Ihr Autorenname, Bernd Stiegler, der Titel Beiseite und der Verlag Hyperfocus Books. Und dann folgen bis zur Seite 97 ausschließlich Fotografien. Also kein Text, keine Erklärung, keine Richtung, keine, wenn man so will, Hilfe für den Leser. Das Thema, könnte man sagen, ein Rätsel. Erst im 3,5-seitigen Text am Ende folgt so etwas wie eine Erklärung. Wie geht man denn als jemand, der das Buch in die Hand nimmt, der das auspackt, vielleicht an Weihnachten als Weihnachtsgeschenk, wie geht man denn mit diesem Buch um? Wie liest man das?
Man sollte es einfach durchschauen und im optimalen Fall stellt sich das ein, was sich für mich damals, als ich diese speziellen Bilder in den Blick genommen habe, auch eingestellt hat, nämlich so eine Art V-Effekt. So hat es mal Bertolt Brecht genannt, also ein Verfremdungseffekt, weil wir haben es zu tun mit Bildern, die in Museen aufgenommen wurden, die aber dort nicht die Bilder in den Blick nehmen, sondern mit dem Rücken zu den Bildern aus dem Museum herausschauen. Und dann sieht man meistens Vorhänge, man sieht etwas, was den Museumsraum von der Welt trennt. Und es geht eigentlich zurück auf so eine ganz spezifische Erfahrung, die Sie vielleicht auch gemacht haben. Also ich habe sie zumindest gemacht, wenn man in einem Museum ist und sich längere Zeit in einem Museum bewegt hat, auch selbst in einem Ort, den man gut kennt und schaut aus dem Fenster hinaus in die Welt, ist sie in einer bestimmten Art und Weise verfremdet. Man schaut mit anderen Augen auf die Welt. Manchmal gibt es einfach nur Vorhänge, deren Funktion natürlich auch ist, die Bilder vor einem zu starken Lichteinfall zu schützen. Manchmal ist aber eine richtige Bilderwelt, die sich auftut. Und was ich dann entdeckt habe, ist, dass diese Vorhänge manchmal Bilder spiegeln. Also man sieht sie dort auch im Fenster, manchmal aber nichts anderes machen, als so eine Art Gaze-Vorhang über die Welt zu breiten, die dann plötzlich aussieht wie so ein Kunstfoto, das auch ganz verfremdet daherkommt. Und ich habe dann über viele, viele Jahre hinweg bei all meinen Museumsbesuchen, ich bin auch aus beruflichen Gründen, auch aus Interessensgründen sehr viele Museen, hunderte von Fotos angefertigt und dann am Ende zusammen mit einem Freund von mir dann eine Auswahl getroffen. Und diese findet sich dann eben jetzt in diesem kleinen Buch, das den Titel Beiseite trägt.
Es ist vielleicht sinnvoll, ein, zwei Bilder mal herauszugreifen, um zu beschreiben, wie Sie das gemacht haben, damit es mal ein bisschen konkret wird. Ihr Buch liegt vor mir auf dem Tisch, Herr Stiegler, und es ist ja nicht so groß wie ein Bildband, sondern hat ein handliches Format. Das Foto auf Seite 34 zum Beispiel, auf einer linken Seite, ein Blick nach draußen durch eine Jalousie. Wo ist das aufgenommen? Was macht den Reiz dieses Bildes aus?
Das ist im Victoria and Albert Museum in London aufgenommen und man schaut durch die Jalousie auf die Straße hinaus und sieht durch die Lametten der Jalousie ein wenig was von der Welt draußen, aber nur ein klein wenig von der Welt draußen.
Auch Menschen zum Beispiel.
Menschen, man sieht Paare Passanten, wie es Boto Strauß mal in einen Titel gebracht hat, die vorübergehen für einen kleinen Moment. Es ist die Welt, die sich draußen, so wie sie sich abspielt, vor den Mauern und den Fenstern des Museums. Aber man sieht von ihnen nur einen ganz klitzekleinen Ausschnitt und vor allen Dingen eben durch diese Struktur dieses Vorhangs, also durch die Lamellen hindurch sieht man die Welt und sie kommt einem doch sehr verwandelt vor. Das ist das, worauf es mir ankommt. Also eine Art von Transformation auch des Blickes hinaus in die Welt mit dem Rücken zu den Bildern, der ja auch auf andere Art und Weise später, wenn man aus dem Museum herauskommt, den Blick auf die Welt verändert.
Also ein ganz klar strukturiertes, gegliedertes, gerastertes, könnte man sagen, Foto, auch durch diese Lamellen dieser Jalousie. Mhm. Ganz anders wirkt zum Beispiel ein Foto, das Sie aufgenommen haben, das auf Seite 85 zu sehen ist, ein sehr dunkles Foto. Man sieht in eine Art Park hinaus, es ist nicht ganz klar zu erkennen und das sieht aus wie ein Gemälde.
Viele dieser Bilder sehen aus wie ein Gemälde und das liegt an diesem Gaze-Vorhang. Also das ist so ein ganz fein strukturierter Vorhang, durch den man eben hindurchschauen kann, der aber, wenn man hindurchschaut, die Welt eben verwandelt. Das sieht dann wirklich aus wie ein Gemälde. Und dementsprechend habe ich dann als Fotograf, wenn ich dann davor stehe, erstmal einen Ausschnitt zu wählen, um dann diese Komposition dieses spezifischen Bildes, das man am Ende dann eben auch in dem Buch findet, dann auszuwählen und zu schauen, was nehme ich denn da überhaupt genauer in den Blick. Und das kann hier zum Beispiel sein, bei dem Bild, das Sie jetzt ausgewählt haben, ist ein eher dunkles Bild, das aber dadurch strukturiert oder auch komponiert wird, dass wir es mit einem rätselhaften Objekt zu tun haben, mit so einem Halbrund in der Mitte. Und es gibt einem dann zu denken und dieses Rätselhafte, darauf kommt es mir dann auch an. Das ist im Übrigen entstanden im Museum der Moderne in Salzburg. Wobei die eigentlichen Orte stehen auch in dem Buch nicht unter den jeweiligen Bildern drunter, sondern es gibt am Ende eine Liste. Und man kann auch, wenn man will, aber das ist gar nicht entscheidend, anhand der Liste dann auch nochmal einen Gang durch das Buch machen und sich die verschiedenen Orte vergegenwärtigen.
Herr Stiegler, Sie hatten schon einen ganz wichtigen Namen im Zusammenhang mit Fotobüchern erwähnt, Martin Paar. Er hat 2004 ein Kompendium herausgegeben, A History of Photo Books. Welche Bedeutung hat denn dieses Werk? Was ist das für eine Figur?
Es sind vor allen Dingen zwei, nämlich Martin Paar und Gary Badger, die seit 2004 drei Bände herausgegeben haben. Das heißt The Photo Book, A History, und in dem besprechen sie circa mittlerweile, also in allen drei Bänden zusammengenommen, 600 Fotobücher. Diese drei Bände haben eine ganz zentrale Funktion. Sie sind nämlich kanonisierend. Also das heißt, alle Bücher, die dort auftauchen, selbst die entlegensten, waren in dem Moment, als sie dort auftauchten und publiziert wurden, als in diesen neuen Kanon der Fotografiegeschichte integriert wurden, binnen kurzer Zeit vergriffen und wurden zu Sammlerstücken. Das ist die zentrale Funktion dieser drei Bände, also eine Art von Kanon von Fotobüchern erstellt zu haben und zur gleichen Zeit darauf aufmerksam gemacht zu haben, dass Fotobücher ein Bereich der Fotografie ist mit künstlerischem Anspruch, der Beachtung erfahren sollte und auch mehr Beachtung erfahren sollte. Das ist das, was diese Bücher geleistet haben.
Und durch solch einen Kanon entsteht ein Markt, eine Nachfrage oder zumindest wird ein Markt verstärkt dadurch. Kann man das auch so sagen?
Kann man das so ableiten? Das kann man sogar sehr präzise rekonstruieren. Es gab vor gar nicht allzu langer Zeit eine Sonderausgabe einer amerikanischen Zeitschrift Aperture. Das ist eine berühmte Fotozeitschrift, die mittlerweile auch ein Supplement hat, nur für Fotobücher. Das ist auch ein Zeichen dafür, wie bedeutend, wie wichtig mittlerweile auch Fotobücher geworden sind. Und dort hat man einfach schlicht und ergreifend die Verlage quantifiziert, also aufgelistet, die Fotobücher überhaupt herausbringen und festgestellt, dass es um das Jahr 2000 herum ungefähr 100 waren und mittlerweile im Jahr 2022 sind es ca. 500. Also die Zahl hat sich in den letzten Jahren verfünffacht. Und das hat auch etwas zu tun mit Paar und Badger, die eben nicht nur die bestehenden Fotobücher kanonisiert haben, sondern zur gleichen Zeit auch eigentlich erstmal auch einen Markt eröffnet haben, der mittlerweile ungemein diversifiziert ist. Und das ist das eigentlich Faszinierende daran, gar nicht hegemonial strukturiert ist, sondern auch Platz lässt für kleine und Kleinstverlage, die ungemein ansprechende und aufregende Fotobücher produzieren.
Und auf diesem Markt werden auch teilweise ganz erstaunliche Preise aufgerufen. Also da sind mehrere tausend Euro überhaupt kein Thema. Thema.
Das ist allerdings der Fall für berühmte klassische Fotobücher, vor allen Dingen der Avantgarden oder auch im Bereich der japanischen Fotografie werden die aufgerufen. Das hat damit zu tun, dass diese natürlich schon seit vielen Jahren vergriffen und außerordentlich selten sind, respektive auch einen Kunstanspruch haben, dahingehend, dass sie auch regelmäßig dann natürlich in anderer Form auch ausgestellt werden. Also ein berühmtes Beispiel ist August Sanders Antlitz der Zeit, das schon seit vielen Jahren sehr hoch gehandelt wird, weil die Auflage damals eben auch nicht beträchtlich war.
Unsere Fotobücher des Jahres, unsere kleine Fazitserie haben wir heute mit dem Literaturwissenschaftler Bernd Stiegler eröffnet. Sein Fotobuch Beiseite ist im Verlag Hyper Focus Books erschienen. Herr Stiegler, ich danke Ihnen für das Gespräch.
Vielen Dank.
Und morgen hier in Fazit, der zweite Teil unserer Serie, erführt uns nach China in das Land of Promises.
Deutschlandfunk Kultur. Kulturnachrichten.
Von der geplanten Aufnahme der Kultur als Staatsziel ins Grundgesetz verspricht sich Kulturstaatsministerin Roth eine Stärkung der Institutionen und der Kulturszene. Damit sei dann zwar nicht alles ausfinanziert, aber die Aufnahme zeige ein Bewusstsein für die Bedeutung der Kultur, sagte die Grünen-Politikerin der Deutschen Presseagentur. Roth verwies auf Erfahrungen in der Corona-Zeit. Für sie sei deutlich geworden, dass Kunst und Kultur auch eine Stimme der Demokratie seien. Die russischen Besatzer haben in Mariupol begonnen, das berühmte Dramatheater der ukrainischen Stadt abzureißen. Das Theater existiere nicht mehr, schrieb der ukrainische Kulturminister Oleksandr Tkatschenko auf Facebook. Die Besatzer wollten mit der Zerstörung die Spuren ihrer Verbrechen vernichten. Bei einem russischen Angriff auf das Theater waren im März nach ukrainischen Angaben mehrere hundert Menschen ums Leben gekommen, die in dem Gebäude Schutz gesucht hatten. Die radikal-islamischen Taliban in Afghanistan schränken die Rechte von Frauen weiter ein. Das Wirtschaftsministerium wies heute alle Hilfsorganisationen im Land an, ihren weiblichen Mitarbeiterinnen zu untersagen, zur Arbeit zu kommen. Das gelte für alle in- und ausländische Nichtregierungsorganisationen, erklärte das Wirtschaftsministerium. Die weiblichen Angestellten dürften bis auf Weiteres nicht arbeiten, weil sich einige von ihnen nicht an die Auslegung der islamischen Kleiderordnung für Frauen gehalten hätten. Ob die Anordnung auch für Organisationen der Vereinten Nationen gilt, die in Afghanistan stark vertreten sind, blieb zunächst offen. Erst vor wenigen Tagen hatten die Taliban die Studentinnen des Landes von den privaten und öffentlichen Universitäten ausgeschlossen. Der unter dem Namen Brocken-Benno bekannte Rekordwanderer ist gestorben. Das bestätigte seine Witwe der Deutschen Presseagentur. Benno Schmidt starb im Alter von 90 Jahren. Er hatte den 1.141 Meter hohen Brocken etwa 9.000 Mal bestiegen und schaffte es mit dieser Leistung ins Guinness-Buch der Rekorde. Bei seinen vielen Aufstiegen hat er beobachtet, wie sich die Bergwelt verändert hat.
Früher bin ich im Eckerloch durch tiefen, dunklen Wald gegangen. Heute hat man Aussicht, man hat ganz andere Waldbilder. Mir gefällt das. Man muss auch beobachten, wie sich die Natur entwickelt. Zum Beispiel habe ich da so einen Lieblingsbaum, der ist abgebrochen und aus dem abgebrochenen Stumpf wächst eine neue kleine Fichte. Also das ist fantastisch.
Benno Schmidt, der Rekordbezwinger des Brocken.
Jetzt wollen wir nicht auf diesen Tag zurückblicken, sondern auf das ganze Jahr, auf die Opernszene 2022. Same procedure as every year, könnte man meinen, doch nicht ganz. Es war, wenn man so will, ein Jahr des Übergangs. Die Pandemie war auch in der Kultur ein großes Thema, beim Singen und Musizieren sowieso. Und doch gab es auch so etwas wie eine Opernnormalität 2022. Und deswegen können wir auch am Ende des Jahres sinnvollerweise fragen nach den wichtigen Aufführungen, nach den wichtigen Künstlerinnen und Künstlern, die den Blickpunkt vielleicht ein bisschen erweitert haben, fragen auch nach den Operndebatten, die diskutiert wurden. Und unser Musikkritiker Jörn Florian Fuchs ist aus München zugeschaltet. Herr Fuchs, guten Abend.
Schönen guten Abend, hallo.
Gab es denn ein Thema, eine Debatte, die die Opernszene in diesem Jahr besonders beschäftigt hat?
Es gab mehrere. Es gab natürlich die Debatten, die schon einige Jahre jetzt laufen, über die anstehenden Sanierungen mancher Häuser. Also Stuttgart ist da natürlich ganz im Zentrum. Aber auch in München beispielsweise gibt es Bedarf. Da wird es in 2 Jahren eine längere Sommerpause geben. All diese Dinge, die zum Teil auch natürlich mit Sachen der Corona-Krise zusammenhängen, Projekte, die liegen geblieben sind etc. Auch Frankfurt war da ein Thema. Das zog sich durch. Kulturpolitisch gesehen, denke ich, die heißeste Debatte war um den griechisch-russischen Dirigenten Theodor Korenzis. Der ist ja seit einiger Zeit sehr umstritten. Er hat dieses Ensemble Musik Eterna, mit dem er sehr erfolgreich ist. Das aber sitzt in Russland und wird auch finanziert, eben überwiegend von russischen Geldgebern. Und dadurch ist er in die Kritik geraten, auch weil er sich eben überhaupt nicht geäußert hat bis jetzt zum Krieg, auch zu den Geldgebern seines Ensembles. Und da hat sich doch eine Änderung ergeben, dass eben Musik Eterna weitestgehend keine Rolle mehr spielen wird im nächsten Jahr und in den nächsten Jahren, denke ich, bei uns im Westen. Der Gipfelpunkt waren noch einige Äußerungen von Musikerinnen und Musikern des Ensembles, die zum Teil sich lustig gemacht haben über die, ja, vielleicht eben anstehende Energiekrise in Deutschland. Friert mal schön, in diese Richtung wurde da gepostet. Mhm. Und es gab auch einige Pro-Putin- und Pro-Kriegs-Posts. Das ist dann aufgeploppt. Und jetzt wird es so sein, dass Korenzis erstmal weitermachen kann mit einem neuen Ensemble namens Utopia, bei dem eben westliche Gelder drin sind, aber auch einzelne Mitglieder von Musik Eterna auftauchen. Das heißt, das ist eine spannende Geschichte, die uns, denke ich, auch im nächsten Jahr weiter beschäftigen wird. Und eine Sache, die ich selber miterlebt habe im Sommer, war die Erkrankung von Daniel Barenboim, dem es nicht gut geht, der aber jetzt in ein paar Tagen immerhin Beethovens 9. wieder dirigieren will mit der Staatskapelle Berlin. Er war im Sommer so krank, dass er eigentlich nicht hätte auftreten sollen, denke ich mal. Und das hat er aber unbedingt durchsetzen wollen, sodass wir ein sehr gespenstisches Konzert erlebt haben bei den Festspielen dort. Eigentlich das unangenehmste Konzerterlebnis, das ich bis jetzt je hatte, weil man einfach merkte, da ist jemand, der überhaupt nicht mehr orientiert ist. Und das war eine zweite Debatte in diesem Jahr.
Und dann natürlich die Frage nach der Pandemie, den Auswirkungen der Pandemie. Gab es denn noch weiteren Zuschauerschwund, der ja auch schon im Jahr zuvor zu beobachten war?
Das sieht man immer wieder und ich bin dann doch überrascht, wenn man auf die Auslastungszahlen mal schaut, also auf die kommunizierten Auslastungszahlen bei manchen Häusern. Das ist ja auch im Schauspiel der Fall. Ich schaue immer mal ganz gerne auf den Vorverkauf und wenn man das ein paar Tage vorher eben macht und auch noch am Aufführungstag selber, sieht man zum Teil wirklich erschreckend freie Reihen. Mir ist das besonders bei der Wiener Staatsoper aufgefallen, in Repertoireaufführungen, auch selbst bei Opernklassikern, das war alles leer, also sehr, sehr viel im Parkett auf den teuren Plätzen. Das ist wichtig für die Eigenfinanzierung, aber auch an anderen Häusern jetzt in Deutschland etwa ist mir das aufgefallen. Und wir haben nach wie vor dieses große Problem, dass wir nicht genau wissen, woran liegt es. Sind es wirklich Leute, die das als verzichtbar inzwischen sehen, weil sie sich umgestellt haben einfach und sagen, ach, vielleicht hören wir lieber Musik aus der Konserve und gehen nicht mehr ins Haus, das kostet ja auch etwas. Also ist es so ein bisschen laissez-faire oder ist es die Angst nach wie vor vor Ansteckung etc.? Also das sind alles noch offene Fragen.
Lassen Sie uns über das Repertoire sprechen, das Opernrepertoire Wagner, 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 Land auf, Land ab. Nicht nur in Bayreuth oder in München, auch in Budapest, in Stuttgart, in Berlin. Gab es denn, Herr Fuchs, unter den vielen Neuproduktionen auch spannende neue Sichtweisen?
Ja, und ganz unterschiedliche. Stuttgart hat ja dieses Konzept, dass der Ring von unterschiedlichen Teams in Szene gesetzt wird und da besonders nochmal, dass man die Walküre, den zweiten Teil des Rings, dass den auch noch 3 Teams, also jedes Team für einen Aufzug, dass jedes Team einen Aufzug macht. Also da versucht man wirklich die Heterogenität zu betonen. Das hat auch für Kritik durchaus gesorgt. Ich finde das aber mal einen interessanten Ansatz, weil da sind wir schon beim Punkt. Es gibt ja kaum Ringdeutungen in den letzten Jahren, finde ich, die wirklich überzeugen. Also Dmitri Tscherniakow in Berlin, das war ein Ring, der sehr spannend aus meiner Sicht war, bis in den Siegfried hinein und dann so langsam verplätscherte, vor allen Dingen in der Götterdämmerung. Da war die eigentliche Geschichte, dass Christian Thielemann eingesprungen ist, eben für den erkrankten Daniel Barenboim und das ein fantastisches Hörerlebnis auf jeden Fall war. Aus meiner Sicht total gescheitert ist im Sommer Bayreuth, der Ring von Valentin Schwarz. Das war wirklich völlig zerfranst und verzettelt. Und im Moment, finde ich, fast am spannendsten, neben so einzelnen Wagner-Aufführungen auch noch außerhalb des Rings, finde ich, was Andreas Homoki und der Dirigent Noseda in Zürich machen, die einen Ring gestalten, der wirklich handwerklich tipptopp ist und der vor allen Dingen die Geschichte nacherzählt, ohne ganz neue Bilder zu erfinden. Und das gelingt aber auf eine so interessante Weise in so vielen Details, dass man da eben wahnsinnig gerne am Ball bleibt.
Stichwort tipptopp. Herr Fuchs, haben Sie denn 2022 eine Opernsternstunde erlebt? Oder vielleicht, es muss ja nicht immer gleich eine ganze Stunde sein, vielleicht nur einen magischen Opernmoment, an den Sie sich sehr gerne erinnern?
Also da gab es schon mehrere. Ich finde es extrem spannend, was die Oper Bonn im Moment macht, die ja auch schon in der späten Pandemiezeit, als man wieder aufgesperrt hat, sehr sperrige Stücke geboten hat. Ein Feldlager in Schlesien von Meyerbeer zum Beispiel, begleitet von einem riesigen Programmbuch. Da wird wahnsinnig viel philologische Arbeit geleistet. Und überhaupt setzt Bonn eben auf diese Raritäten und auf Wiederaufführung. Das ist ein Aspekt. Sehr überzeugend fand ich in Basel zwei Produktionen, Einstein on the Beach von Philipp Glass. Das hat Susanne Kennedy, die ja eigentlich Schauspiel macht, in Szene gesetzt mit ihrem Team als eine begehbare Musiktheaterinstallation. Wirklich die Sinne erweiternd, fast so ein legaler Drogenrausch war das. Und Christoph Marthaler, ein Regisseur, den ich im Opernfach in den letzten Jahren eigentlich nicht mehr so geschätzt habe, der hat einen phänomenalen, dekonstruktivistischen, kann man sagen, Freischütz in Basel präsentiert. Also auch Basel ist ein Haus, das im Moment, finde ich, zu Recht für Aufmerksamkeit sorgt.
Über diese Aufführung, die Sie hier im Schnelldurchgang Revue passieren lassen, Herr Fuchs, haben wir hier in Fazit im Laufe des Jahres selbstverständlich alle einzeln auch berichtet. Gab es denn so etwas wie ein Opernhaus des Jahres? Ich meine, die einzelnen Produktionen, das ist ja schön und gut, wenn die gut sind, aber eine Leistung eines Opernhauses ist ja auch der Spirit, der dort herrscht und das ganze Klima.
Ja, also bei der Umfrage der Zeitschrift Opernwelt, da bin ich auch dabei, da ist Frankfurt wieder auf dem ersten Platz gelandet.
Mal wieder.
Man muss sagen, dass die Repertoirepflege und vor allen Dingen das Sängerensemble dort derart gut ist, dass es schon gerechtfertigt ist. Auch wenn Sie zu Recht sagen, mal wieder, ist klar. Also auch Frankfurt ist, denke ich, ein Haus, in das man sehr beruhigt immer fahren kann und fast nie enttäuscht wird. Ansonsten hätte ich eben eher diese kleineren Häuser und eher kleine Events. Es gab auch natürlich große Ärgernisse, immer wieder zum Beispiel die Trojaner in München an der Staatsoper, die von Christoph Honoré, dem Filmregisseur, wirklich völlig verschenkt wurden. Das sind dann eher die Minuspunkte, aber es gibt in dem Jahr oder in dieser Saison für mich ein Haus, bei dem jetzt wirklich alles neu ist und mich kommt, also ein Haus, das mich neu überzeugt sozusagen, außerhalb von Frankfurt eigentlich nicht.
Nochmal Stichwort Frankfurt, da muss man natürlich auch über die Kontinuität sprechen. Auch das ist ja eine Qualität und diese Kontinuität, die wird verkörpert durch Bernd Löbe.
Ja, und der ja noch ein paar Jahre amtiert, der ist jetzt gerade 70 geworden. Das Haus wird ja saniert oder umgebaut, das ist immer noch nicht ganz klar, oder neu gebaut. Und da will er also auch weitermachen. Ich finde das auch total richtig. Also da sollte man wirklich so ein Winning-Team nicht austauschen. Und Löbe leitet auch die Tiroler Festspiele in Erl. Das ist insofern auch ganz witzig, weil manche Produktionen aus Frankfurt dort gespielt werden und umgekehrt. Er dort aber auch ein spezielles Repertoire dort versucht zu etablieren, das nicht so publikumswirksam ist. Das merkt man im Moment leider an den Auslastungszahlen. Aber auch da sind diese beiden Standbeine von Bernd Löbe, finde ich, wirklich eine gute Sache.
Also seit vielen Jahren wirklich zu loben, die hervorragende Arbeit des Intendanten Bernd Löbe. Gibt es denn, Herr Fuchs, ein Opernereignis? Und jetzt blicken wir mal voraus. Ein Opernereignis im kommenden Jahr, auf das Sie sich schon freuen oder das Sie mit ganz großer Neugierde gar nicht erwarten können?
Ich finde schon spannend, dass man in Bayreuth einen Parsival macht mit Augmented Reality. Jay Scheib, amerikanischer Künstler und auch Wissenschaftler in diesem Bereich, wird das machen. Da ist im Moment der Wermutstropfen, dass es also nur 330 dieser VR-Brillen geben soll. Das Haus hat bekanntlichermaßen deutlich mehr Plätze. Da muss man gucken, wie das technisch funktioniert. Aber sowas ist durchaus innovativ, also kann durchaus innovativ sein. Und ich freue mich ansonsten auf eine Uraufführung in Frankfurt wieder, Blühen von Vito Toujours-Reim mit dem Text von Händel Klaus. Das wird jetzt schon im Januar sein. Und überhaupt bin ich ja jemand, der eher, muss ich sagen, in die neue Musik geht, als in die 10. Zauberflötenaufführung. Und da bietet die neue Saison auch wirklich die ein oder andere Aufführung.
Das Opernjahr 2022 mit einem kleinen Ausblick auch auf 23. Ein Rückblick war das von unserem Opernkritiker Jörn Florian Fuchs. Herr Fuchs, ich danke Ihnen und wünsche Ihnen einen guten Abend. Heute war das vermutlich ein Abend ohne Oper mal.
Absolut, muss ich sagen, auch ohne Weihnachtsmusik. Das hatte ich in den letzten Tagen bereits vorgehört gleichsam. Und in den nächsten Tagen geht's unter anderem aber dann schon weiter, nämlich die Tiroler Festspiele Erl, die genannten, die stehen wieder auf dem Programm. Also auch zwischen den Jahren nimmt der Premierenreigen nicht ab.
Herr Fuchs, Dankeschön.
Vielen Dank.
Fazit.
Maxi Jazz, der Rapper, Sänger und Frontmann der britischen Band Faithless, ist im Alter von 65 Jahren gestorben. Wir sind untröstlich darüber, schrieben seine Bandkollegen auf den offiziellen Social-Media-Accounts der Gruppe. Er gab unserer Musik die richtige Bedeutung und Botschaft. Faithless schafften es in den 1990er Jahren mit Songs wie Insomnia und der berühmten Liedzeile I Can't Get No Sleep an die Spitze der Musikcharts vieler Länder. Hier hören wir Maxi Jazz mit einem Ausschnitt aus dem Titel We Come One.
All the subtle flavors of my life are become bitter seeds and poison leaves without you. You represent what's true. I drain the color from the sky and turn blue without you. These arms lack a purpose, flapping like a hummingbird. I'm nervous 'cause I'm the left eye, you're the right. Would it not be madness to fight? We come one. In you the song which rights my wrongs, in you the fullness of living, the power to begin again from right now.
Maxi Jazz von der Band Faithless, im Alter von 65 Jahren ist der Brite gestorben. Und nun hier in Fazit der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel.
Es sind Razzia-Wochen, schrieb Hans Zippert in seiner satirischen Kolumne für die Welt. Bei einer EU-Vizepräsidentin wurden Säcke mit Bargeld gefunden, bei den Reichsbürgern Hinrichtungspläne und Korthosen, bei Clankriminellen Mietshäuser und Villen, während die Behörden bei Klimaaktivisten Prittstifte und Doppelklebeband sichergestellt haben. Kartoffelpüree für Monet, Tomatensuppe für Van Gogh, irgendetwas Schwarzes für Klimt, schrieb, als hätten ihn Zipperts Worte inspiriert, Klaus Nüchtern in der Frankfurter Allgemeinen. Die Klimaaktivisten, die sich mit apokalyptischer Angstlust die letzte Generation nennen, haben die medialen Erregungskurven in den letzten Monaten verlässlich in die Höhe getrieben. Ob das der Sache, um die es angeblich geht, tatsächlich nützt, wurde vielfach und kontrovers diskutiert. Da will man nicht auch noch seinen Senf dazugeben. Wobei, Senf hatten wir noch nicht, oder? Klaus Nüchterns Idee? Anbieten würde sich das Gemälde »Das Wurstmachen« des flämischen Genremalers David Teniers des Jüngeren. Allerdings wird das im Kunsthistorischen Museum in Wien gerade nicht ausgestellt. Eine Sicherheitsmaßnahme? Nun haben Aktivisten der letzten Generation auch noch die Spitze des Weihnachtsbaums am Brandenburger Tor abgesägt. Ob das wohl dabei hilft, mehr Menschen für den Kampf gegen den Klimawandel zu gewinnen? In jedem Fall nützt diese Aktion dieser Kulturpresseschau als Überleitung zu Weihnachten. Weihnachten mal anders. Wer bei der Überschrift im Freitag dachte, oh toll, jetzt kommt eine kreative Alternative, die ganz viel Spaß macht, der irrte gewaltig. Meine Eltern wissen noch nicht, wo sie zur Weihnachtszeit sein werden, schrieb die ukrainische Schriftstellerin Natalka Snyadanko, die zurzeit in Deutschland lebt. Mein Mann ist an der Front und wird über jede Stunde mit Strom froh sein. Strom und somit Beleuchtung gibt es derzeit nur an wenigen Stunden in Tschernowitz, berichtete Moritz Baumstieger aus der Ukraine in der Süddeutschen Zeitung. Er hat in Tschernowitz Oksana Matitschuk besucht, die Germanistin, die als SZ-Kolumnistin ein ukrainisches Tagebuch führt. Zuletzt konnte sie allerdings wegen der Angriffe Russlands auf die Energieversorgung der Ukraine ihre Kolumnentexte nicht mehr liefern. Dass die Finger beim Tippen kalt werden, auch die Heizung fällt oft aus, das hätte sie schon noch in Kauf genommen, schrieb Baumstieger über Matitschuk. Aber wenn die Entscheidung heißt, Hilfslieferungen organisieren oder Kolumnen schreiben, dann muss Matitschuk die Momente, in denen Strom für Computer und Router da ist, für Ersteres nutzen. Im Vergleich dazu wirkt die Wehmut, die Tobias Rüther empfindet, wenn er kurz vor Weihnachten mit dem Zug in seine Heimat, das Emsland, fährt, wie ein Luxusproblem. Er frage sich, wie hoch wohl die Geschenkpaketdichte in so einem Zug sei, schreibt Rüther in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung. Und weil zur nervlichen Logistik vor Weihnachten ja auch gehört, dass man sich ständig vorstellt, was noch schief gehen könnte, bis es endlich soweit ist, habe ich an alles gedacht, den Herd ausgestellt, den Stecker vom Wasserkocher gezogen, stelle ich mir jedes Mal vor, was wohl wäre, wenn mein Zug plötzlich scharf bremsen müsste, sodass all die schön verpackten Geschenke aus ihren Tüten auf den Gepäckablagen in den Gang regnen würden. Dann würde es in diesem Jahr mindestens ein Paket mit einem Fußballtrikot mit der Aufschrift Messi regnen. Leo Messi ist die menschliche Hülle, die der Heilsbringer angenommen hat, schrieb Paul Ingendey in der FAZ über einen der besten Fußballer aller Zeiten, der nun auch Weltmeister ist. Um eine ganz große Persönlichkeit zu werden, braucht man mehr als Tore und Titel, hielt Markus Feldenkirchen im Spiegel dagegen. Er erinnerte daran, dass der argentinische Fußballer ein gigantisches Gehalt bei Paris Saint-Germain verdient. Einem Club, der den Herrschern von Katar gehört und deren zu Recht ramponiertes Image durch den attraktiven Fußball aufgehübscht werden soll, so Feldenkirchen. Obendrein lässt sich Messi aber auch von Saudi-Arabien bezahlen. Fürs Land des Knochensägenprinzen ist Messi als Tourismusbotschafter im Dienst. Mit Blick auf die besinnlichen Tage zum Schluss lieber noch ganz schnell weg von der Knochensäge und hin zum knochenlosen Fleisch. Vielleicht ja sogar als kulinarische Anregung für Weihnachten oder Silvester. Sie haben nicht zufällig schon einmal das Kalbsfilet in Bitumen gegessen, bei Stefan Wiesner in der Schweiz? Fragte der Restaurantkritiker Jürgen Dolase, Eva Töne und Arno Frank vom Spiegel. Die beiden verneinten. Wiesner hat tatsächlich ein Kalbsfilet in Gaze und dann in heißes natürliches Bitumen eingewickelt und da gegart, erklärte Dolase. Wonach hat es geschmeckt? Nach Bitumen, antwortete der Restaurantkritiker. Das ist Kunst, kommentierte der Spiegel. Ich würde es so ausdrücken, sagte Dolase. Es ist eine experimentelle Vorstufe zu einem Zustand, in dem das Spektrum des Essbaren radikal vergrößert wurde.
Der Blick in die Feuilletons mit dem Wochenrückblick von Tobias Wenzel. Und das war es, unser heutiges Fazit. Am Mikrofon war Eckart Röhlke. Ich danke für Ihr Interesse und wünsche Ihnen einen guten Abend und frohe Weihnachten.